Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wiedewild.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 64 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, ich bin immer noch Chefredakteurin von Beck Aktuell und bei mir ist auch nach gefühlten 100 Jahren in dieser Woche wieder.
Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Hendrik Wiedewild ist mein Name, das kriege ich noch hin. Und ich bin Strategieberater, Rechtsanwalt und Kolumnist, glaube ich, aus Berlin. Ja, so war das.
Und du hast es noch nicht mal aufgeschrieben vorher. Toll, ja, alles richtig. Auch die Mikrofone scheinen zu laufen. Wir sind online, nicht schlecht.
Wir sind online und wir haben uns in der Beziehung auch weiterentwickelt. Treue Hörer unseres Podcasts wissen, dass Pia mich einmal fast vermisst hat. Und Maximilian Amos, unser Libero hier, der hat ja gesagt, naja, also besser wird das wohl nicht. Und lieber Max, an der Stelle muss ich dich korrigieren, denn in dieser langen Pause hat Pia mir geschrieben, sie vermisst mich in a way.
Gut, also mehr Liebe wird das nicht, Herr Dr. Wiedewild. Ich finde es auch eine Frechheit, dass ihr euch darüber unterhaltet, wenn ich nicht dabei bin im Podcast. Aber gut, das nur am Rande. Jetzt mal hier zurück zu den Themen. Wir zeichnen auf am Donnerstag, den 4. September um 10.30 Uhr. Es ist, wie gesagt, die erste Folge nach der Sommerpause. Aber für den Justiz- und Rechtsbereich muss ich sagen, die Sommerpause ist gefühlt überhaupt noch nicht vorbei. Bei den Gerichten ist echt noch Sendepause. Ganz langsam kommt ein bisschen was wieder vom EuGH rein. Der Rest naheliegend Baden-Württemberg. Da kommt nicht viel, denn die haben ja noch Sommerferien, genau wie die Bayern. Die müssen schließlich ja noch die Rente einbringen. Aber wir fangen jetzt wieder an, denn im politischen Berlin geht's ja, naja, war es wahrscheinlich gar nicht so richtig Ruhe irgendwann mal. Oder was meinst du, Hendrik? Auf jeden Fall jetzt geht's wieder los.
Ja, also hier war tatsächlich ziemlich viel Alarm zwischendurch, weiterhin viel Streit. Und Frau Gebosius-Gersdorf, über die wir ja gleich noch sprechen werden, die hat uns sowieso die ganze Zeit begleitet, jedenfalls der Streit um sie. Und jetzt steht der Herbst der Reformen an, um es mit dem Bundeskanzler Friedrich Merz zu sagen. Und ja, da hast du recht. Es geht jetzt wieder los. Hier ist jetzt wieder parlamentarischer Betrieb und Streit und Versöhnungsversuche und all die schönen Dinge. Das sind unsere Themen. Länger arbeiten. Das sollen Rentner dürfen, aber es sorgt für juristische Folgefragen. Welche? Das erklärt Professor Michael Fuhlrott. Auf der Flucht. Ist die Person Svenja Liebig. Sie tanzt der Rechtsordnung auf der Nase rum und wir können ihr dafür sogar dankbar sein. Das meint jedenfalls Professor Dr. Anna-Katharina Mangold. Kurz und gut, wir geben einen Rückblick auf die Nachrichten, die ihr in der Hängematte vielleicht verpasst habt. Lang und gar nicht so gut, eine Lehrerin muss nach 15 Jahren Krankschreibung zum Amtsarzt.
Einerseits, andererseits.
Jetzt sprechen wir über eine der anstehenden Sozialreformen, die wohl ganz gute Aussicht auf Erfolg haben könnten. Wenn alles gut geht, kriegen wir das zum 1. Januar hin, hat Bundeskanzler Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview gesagt. Es geht um die Aktivrente. Und das klingt natürlich erstmal super. Das klingt nach rustigen Rentnerinnen und Rentnern, die anstatt einsam daheim Kreuzworträtsel zu lösen, auch noch mit 70 Jahren Betriebe mit ihrem jahrzehntealten Erfahrungsschatz bereichern. Und zwar Betriebe, die ja aktuell ohnehin wohl gerade keine Fachkräfte finden. Darüber reden wir jetzt mit Professor Michael Fuhlrott. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und sicherlich einer der bekanntesten deutschen Anwälte in diesem Rechtsgebiet. Er hat seinen Sitz in Hamburg und meine Theorie ist, er schläft nie. Denn er ist auch nebenbei noch Prüfer fürs zweite Staatsexamen im Arbeitsrecht. Er bildet Fachanwälte im Arbeitsrecht aus. Er ist Herausgeber oder Autor von mehr als 1000 arbeitsrechtlichen Fachveröffentlichungen und er ist auch in Publikumsmedien ziemlich präsent. Und gerade war er noch im Urlaub und jetzt ist er schon wieder bei Gerechtigkeit und Loseblatt. Ganz große Freude. Hallo, Herr Fuhlrott.
Guten Morgen. Frau Lorenz, grüße Sie. Ja, das Ausschlafen im Urlaub, das klappt dann wenigstens dann.
Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD heißt es, wer das gesetzliche Rentenalter erreicht und freiwillig weiterarbeitet, bekommt sein Gehalt bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei. Vielleicht einmal erklären, abseits von diesem hübschen Begriff, was genau soll also die Aktivrente überhaupt sein?
Ja, die Aktivrente soll eine Möglichkeit sein, Menschen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, weiter zu beschäftigen und das insoweit attraktiv zu machen, dass man sagt, okay, auf diesem Teil, den man dann dort verdient, bis zu 2000 Euro, der soll a. steuerfrei sein und soll darüber hinaus auch von Teilen der Sozialversicherungsabgaben privilegiert, also befreit sein, sodass ich dann als Rentner arbeiten kann. Und dann eben schon neben meiner Rente noch weiteren Hinzuverdienst erziehe. Also eine attraktive Möglichkeit für mich, dass das für mich überhaupt erstmal attraktiv ist und natürlich für Unternehmen die Möglichkeit, begehrte Fachkräfte, die sonst in Rente gehen, den Betrieb nicht mehr zur Verfügung stünden, zu halten. Das ist so die Idee. Daneben sollen ja auch die Rentenversicherung und die Sozialkassen entlastet werden. So die weitere Idee der Politik, die dahinter steht.
Aber ich darf doch auch jetzt als Rentnerin oder Rentner schon einen Minijob, ist das dann vermutlich, machen. Ich darf doch auch jetzt schon ungefähr diese 550 Euro im Monat dazu verdienen, neben meiner Rente. Ist das denn überhaupt, dieser Plan, dann irgendwie mehr als bloß eine Erweiterung des zulässigen Hinzuverdienstes?
Also die ökonomischen Aspekte werden ja durchaus kontrovers diskutiert. Also das wird sehr kontrovers diskutiert, ob da nicht eben mehr Mitnahmeeffekte eintreten, ob das dann sozusagen zu der gewünschten Entlastung führt. Auf die Aktivrente, also auf diesen Beitrag, den ich dort verdienen würde, würden ja keine Rentenversicherungsbeiträge anfallen. Insoweit führt das nicht zu einer zusätzlichen Einnahmequelle für die Rentenversicherung. Insoweit kann man das schon durchaus kontrovers diskutieren, was der sozialversicherungsrechtliche Nutzen ist. Das müssen Ökonomen gesellschaftswissenschaftlicher beurteilen. Das ist eine spannende Frage, ob das dann den Nutzen nach sich ziehen wird, den man sich davon erhofft.
Zumal der Staat ja dann, Sie sprechen es gerade an, erstmal Steuereinbußen haben wird, logischerweise. Er kriegt ja weniger Steuern. Da gibt es jetzt Schätzungen mehrerer Wirtschaftsinstitute, die liegen irgendwie bei Steuermindereinnahmen von 800 Millionen bis 1,4 Milliarden Euro. Und zwar, und das führt übergangslos zur nächsten Frage, rechnen die nur mit den Nicht-Selbstständigen. Das heißt, für wen soll das denn nach den aktuellen Plänen überhaupt gelten? Zuallererst vielleicht ist das egal, ob ich dann Teilzeit mache oder Vollzeit, ob ich irgendwie, keine Ahnung, 10 Stunden die Woche mache oder weiter 40 Stunden arbeite. Das soll für alle gelten. Einfach für alles, was unter 2000 Euro liegt, oder?
Das sind gute Fragen. Also was haben wir bislang? Wir haben ja bislang das, was Sie zitiert haben aus dem Koalitionsvertrag, diese 2-3
Sätze. Überschaubar.
Genau. Es gibt noch einen ganz, schönen Flyer auch der CDU. Das ist ja eine primäre Forderung oder Idee der CDU gewesen, diese Aktivrente. Da gibt's noch so ein paar weitere Anhaltspunkte dort. Das sind aber auch mehr so Bullet Points und Schlagwörter. Ansonsten muss man warten, wie das denn genau gesetzlich ausgestaltet werden wird, was denn dort dann letztlich die Anforderungen sein werden. Klar ist wohl bislang nur, oder die Eckpunkte, die immer diskutiert werden, einkommensteuerfrei bis zu 2000 Euro im Monat. Keine Beitragspflicht in der Rentenversicherung, keine Beitragspflicht in der Arbeitslosenversicherung, aber weiterhin Beitragspflicht in der Kranken- und Pflegeversicherung.
Das heißt aber, wen es betreffen wird, ist noch gar nicht so klar. Die nächste Frage ist ja dann auch, soll das nur für Angestellte gelten oder vielleicht für Selbstständige, für Freiberufler, für Beamte sogar?
Also aus den Unterlagen oder aus den Diskussionsthemen kann ich das nicht verifizieren, was für wen das genau gelten soll. Die Diskussion dreht sich ja, wenn man die verfolgt, aber eigentlich primär um Arbeitnehmer, weil ja auch immer im Zusammenhang mit diesen Themen dann weitere arbeitsrechtliche Themen diskutiert werden, wie zum Beispiel, wie ist es denn möglich, dann das Rentenversicherungsalter hinauszuschieben etc. Das heißt, da wird eigentlich immer der Schwerpunkt auf Arbeitnehmer gelegt. Aber wie gesagt, ich kenne keinen Gesetzesentwurf oder keine Diskussion, wo es eben schon genaue tatbestandliche Anforderungen gibt, für wen es gelten soll und für wen nicht.
Und damit kommen wir zwanglos rüber zum Arbeitsrecht. Deshalb sitzen Sie ja auch hier, nämlich zu der Frage, was müsste denn die schwarz-rote Regierung eigentlich ändern, um das bis zum 1. Januar hinzukriegen, wie Friedrich Merz sagte.
Also Herr Merz hat sich ja an seinem Sommerinterview dazu auch neulich schon geäußert und da insbesondere in den Raum geworfen, dass das sogenannte Vorbeschäftigungsverbot im Teilzeit- und Befristungsgesetz dafür abgeschafft werden müsse oder werden solle. Worum geht es da? Das Teilzeit- und Befristungsgesetz regelt ja die Möglichkeit einer befristeten Beschäftigung. Der Gesetzgeber sagt, befristete Beschäftigungen sind erstmal gefährlich, weil der Arbeitnehmer ja dann nach einer Zeit ohne Arbeitsverhältnis wieder dasteht und auch insoweit keinen Kündigungsschutz genießt. Deswegen sind Befristungen nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Im Grundsatz brauche ich einen sachlichen Grund, Vertretung etc. Und es gibt davon die Ausnahme, die sogenannte sachgrundlose Befristung. Da kann ich also ohne Grund befristet beschäftigt werden. Das geht aber nur für einen Zeitraum von 2 Jahren und auch nur dann, wenn zu dem Arbeitgeber noch kein vormaliges Arbeitsverhältnis bestand. Heißt also, wenn ich jetzt sozusagen einen Rentner beschäftigen möchte, der bei mir vorher im Unternehmen war und möchte das gerne befristen und ich sage, na, ich will den erstmal nur vielleicht 2 Jahre von 67 bis 69 oder von bestimmte Altersdauer befristet beschäftigen, dann geht das derzeit nicht, weil es mir an einem sachlichen Grund in der Regel fehlen würde, außer konkreten Vertretungsbedarf etc. Deswegen soll insoweit das Vorbeschäftigungsverbot fallen. Das ist aber nicht ganz zwingend, weil es auch derzeit schon im Sozialgesetzbuch eine Möglichkeit gibt. Ich habe, wenn ich als Rentner beschäftigt bin oder wenn ich als Arbeitnehmer beschäftigt bin, auch jetzt schon als Arbeitgeber die Möglichkeit, dieses Arbeitsverhältnis auch über die Regelaltersgrenze hinauszuschieben, also weiter zu befristen, auch ohne Grund, auch mehrmals. Voraussetzung ist aber, dass ich das tue, wenn das Arbeitsverhältnis noch besteht. Das heißt, wenn ich mit 65, 66 arbeite und feststelle, ich würde noch gerne länger arbeiten, dann kann ich das derzeit auch schon befristet sachgrundlos machen, indem ich das bestehende Arbeitsverhältnis weiter verlängere. Es muss aber das Arbeitsverhältnis noch aktuell bestehen. Wenn ich als Rentner also schon für ein halbes Jahr raus bin und meine Rente genieße, jetzt selbst feststelle, mir ist langweilig, ich würde mich gerne noch weiter einbringen, das Unternehmen sagt, wir würden Sie eigentlich gerne wieder beschäftigen, dann komme ich mit dieser Möglichkeit, die es derzeit im Paragraph 41 SGB 6 gibt, nicht weiter.
Es sei denn, man würde mich wieder unbefristet einstellen, weil dann hätte ich ja gar kein Problem mit irgendwelchen Befristungsverboten, ne?
Unbefristet kann ich immer einstellen. Davor scheuen sich Unternehmen natürlich mit dem Gedanken, naja, wenn ich älter bin, 80, 85, dann bin ich halt irgendwann doch nicht mehr leistungsfähig und nicht mehr einsetzbar. Und dann habe ich dort ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und muss noch irgendwie mich in ein Kündigungsschutzverfahren stellen, wenn ich das Arbeitsverhältnis beenden möchte. Deswegen haben Arbeitgeber davor natürlich oftmals eine Scheu und wollen lieber befristet einstellen. Das ginge eben derzeit nur bei einem neuen Arbeitgeber. Das heißt, ich kann auch derzeit natürlich schon als Rentner sagen, mit 68, ich möchte jetzt wieder arbeiten, befristet für 2 Jahre, ist gar kein Problem. Es geht aber eben nur bei einem Unternehmen, bei dem ich bislang nicht tätig war, weil ansonsten dieses Vorbeschäftigungsverbot dem im Wege stünde. Und dieses Vorbeschäftigungsverbot, das soll auch abgeschafft werden. Ich vermute eben dann auch nur in Bezug auf diese Rentnerbeschäftigung in Anführungsstrichen. Also nicht generell, dass man jetzt einfach sozusagen unbefristet, befristet ohne Sachgrund einstellen kann. Das wird wohl auch nicht konsensfähig bei der SPD sein. Aber das wäre dann wohl die Idee, das Vorbeschäftigungsverbot bei dieser Rentnerbeschäftigung zu streichen. Da müsste man einfach nur einen Satz oder zwei Sätze in 14 Absatz 2, Satz 2 TZBFG ergänzen oder eben 9 Absatz dort in, weiß ich nicht, 41 SGB 6 anfügen.
Es soll aber auch in Zukunft dann, also ich nehme es mal vorweg, es soll keinen Anspruch darauf geben, dass man irgendwie weiterarbeiten darf. Man könnte ja auch darüber nachdenken, dass wenn eine Rentnerin jetzt sagt, ich habe aber total Bock noch weiterzumachen, dass sie dann zum Beispiel zumindest einen Anspruch auf eine, was auch immer, ermessensfehlerfreie Entscheidung ihres Arbeitgebers darüber hätte oder so. Sind solche Sachen auch angedacht?
Nein, nicht angedacht und kann ich mir am besten Willen auch nicht vorstellen. Das ist also, meine, wir haben ja die doppelte Freiwilligkeit. Ich muss es A als Rentner wollen, Rentnerin wollen, dass ich sage, ich habe darauf Lust und als Unternehmen muss ich natürlich auch sagen, okay, ich möchte das machen. Ansonsten, das Bundesarbeitsgericht hat in mehrfacher Rechtsprechung jetzt jahrelang bestätigt, dass die Regelung im Arbeitsvertrag, dass das Arbeitsverhältnis mit Erreichen der Regelaltersgrenze erstmal endet, wenn eine entsprechende Klausel im Arbeitsvertrag vorhanden ist, wirksam ist. Und solche Klauseln finden sich eigentlich in jedem Arbeitsvertrag, in jedem Tarifvertrag. Dass man jetzt hier einen Anspruch auf weitere Beschäftigung sozusagen konstruieren will, halte ich für ausgeschlossen. Jetzt kann man natürlich überlegen, also wo führt das denn hin? Aha, Rentenkassen sind ja auch nicht mehr so voll und irgendwie wird damit nicht vielleicht schon sozusagen so der erste Schritt dahin gesetzt, dass man sagt, wir schaffen die Aktivrente und dass man vielleicht in 3 oder 5 oder 10 Jahren sagt, Mensch, also wer diese Möglichkeit der Aktivrente aber nicht nutzt, obwohl er könnte, der hat dann aber gegebenenfalls Einbußen bei seiner Rente zu vergegenwärtigen.
Das sind also das Slippery Slope Argument.
Natürlich, dass man sagt, das ist sozusagen der erste Schritt dahin, um mal zu gucken, wie kommt das an. Das kann man natürlich nicht ausschließen, ne? Je nachdem, wie sich das dann dort entwickelt. Das ist derzeit, glaube ich, nicht, die Renten sind weiterhin sicher, ist ja die Aussage und das ist nicht diskutabel derzeit. Aber das geht natürlich, vielleicht ist es so ein Test, mal zu schauen, wie läuft das denn an und das kann man ja weiter fortwickeln.
Das ist natürlich eine eher negative Betrachtung, ne? Sie vertreten nicht nur seit vielen Jahren selber Unternehmen und Führungskräfte. Sie haben auch an der Hamburger Uni die Studiengänge aufgebaut zum Thema Wirtschaftsrecht. Sie haben sich viel beschäftigt mit Human Resources Management. Wie bewerten Sie diese Pläne der Bundesregierung?
Ich finde den Grundgedanken gut. Also es ist ja wirklich so, dass man sagt, also wenn man daherkommt und sagt, wir haben das Regelrentenalter ist auch erhöht worden in den letzten Jahren, aber wir haben in den letzten Jahren eine unglaubliche oder in den letzten Jahrzehnten eine unglaublich gestiegene Lebenserwartung. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben viele ältere Beschäftigte, die sagen, Mensch, ich würde mich eigentlich noch gerne einbringen, ich bin noch leistungsfähig und willig und wir brauchen entsprechende Beschäftigte. Das ist eigentlich erstmal eine sehr gute Idee, das im Rahmen der doppelten Freiwilligkeit zu fördern. Also es ist eigentlich erstmal eine gute Idee, die man auch natürlich erstmal nicht zerreden sollte und irgendwie nur sagen, oder das geht alles nicht und geht alles nicht. Man kann das machen. Wir werden es jetzt ja auch machen, so die aktuellen Pläne. Und dann kann man mal schauen, wie sich das dann gegebenenfalls entwickelt und was dann dort der Nutzen sein wird. Und wenn man dann feststellt, in, weiß ich nicht, 3, 4 Jahren, das Projekt hat so nicht funktioniert, dann muss man es halt ändern. Aber das jetzt zu Beginn zu zerreden mit irgendwelchen Punkten, das ist alles schwierig, halte ich nicht für sinnvoll.
Aber bräuchte man denn dann nicht auch sozusagen eine Mindset-Änderung auf Seiten der Unternehmen? Man liest ja tatsächlich immer noch, dass selbst Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schon ab Mitte 50 sich schwer damit tun, irgendwie angestellt zu werden, trotz Top-Qualifikation, weil immer noch viele HRler sagen, ach irgendwie, ist aber doch auch alt und wie weiß, wie lange der noch macht und Altersteilzeit und wer weiß, was uns da alles droht. Ich habe schon auch den Eindruck, dass da auf Unternehmensseite noch ein ganz schönes Thema ist, oder? Und das ist halt keins, was man rechtlich lösen könnte.
Das ist sicherlich so. Das ist so. Und ich meine aber, dass man auch da vielleicht leichte Änderungen, wenn sie jetzt auch nicht sozusagen ganz schnell passiert, aber schon wahrnehmen kann. Also ob diese Änderung jetzt folgt aufgrund besserer Überzeugung und man sagt, naja, das ist ja eigentlich so, oder ob sie einfach aus dem Umstand geschuldet, man keine anderen Arbeitskräfte findet, das mag ein anderer Punkt sein. Aber jedenfalls ist es ja durchaus erstmal so, dass Unternehmen feststellen, okay, das sind Beschäftigte, die auch vielleicht eine ganz andere vielleicht Arbeitseinstellung haben, als wenn ich jetzt jemanden einstelle, der Berufsanfänger ist, die auch durchaus gerne ins Büro kommen, die sagen, ich muss nicht Vacation machen und ich finde Homeoffice vielleicht auch mal ganz praktisch, wenn der Handwerker kommt, aber ich bin eigentlich gerne sonst 4, 5 Tage im Büro und ich bringe andere Erfahrungen, andere...
Oha, Generation Z-Bashing,
ja,
wir sind mittendrin
natürlich.
Hier. Also, das kann ja nicht fehlen hier. Mhm.
Mag sein, dass es dort auch solche Aspekte sind dort. Also insoweit glaube ich schon, dass da langsam ein Bewusstseinswandel eintritt. Also, und ich merke das auch in Gesprächen mit Personalabteilungen, dass das eigentlich, also klar, man darf über das Alter ohnehin nicht jetzt sagen, sprechen als Arbeitsrechter, das ist ja immer ganz schlimm, ist ja Diskriminierung, aber auch jetzt wirklich sozusagen, dass auch der wirkliche Wille besteht und sagt, ne, wir wollen jemanden haben mit guten Qualifikationen und warum denn nicht den oder die 55-Jährige, die jetzt sagt, so, ich habe jetzt schon viel erlebt, ich habe mehrere Unternehmen gesehen und ich will mich jetzt einbringen und vielleicht auch mit dem Gedanken, also dann habe ich auch jemanden, der jetzt auch vielleicht die nächsten Jahre dort arbeitet und nicht jetzt irgendwie sagt, okay, ich wechsle in 2 Jahren, weil ich noch irgendwie dann den nächsten Karriereschritt machen will, sondern ich sage, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, beruflich ankommen, ich bin privat gesettelt, ich will auch nicht mehr umziehen, ich möchte jetzt hier das, was ich in den letzten Jahren gefunden habe, gelernt habe, anwenden, einbringen. Also das glaube ich schon, dass man dort als Unternehmen mittlerweile diesen Wert durchaus sehr zu schätzen weiß.
Herr Fuhrrott ist optimistisch. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Fuhrrott, dass Sie sich so früh morgens, wir haben aufgezeichnet um 8.30 Uhr, schon wieder die Zeit genommen haben für diesen spontanen Einsatz. Sehr gern bald wieder hier bei Gerechtigkeit und Loseblatt.
Danke. Vielen Dank, Frau Lorenz, fürs Gespräch.
Der Aufreger der Woche.
Wir müssen über eine Person sprechen und wenn ich mich so ausdrücke, dann wisst ihr wahrscheinlich, um wen es gehen wird. Um Maler Svenja Liebig. Das ist eine rechtsextreme Person, die zuletzt mit Lippenstift, Damenhut und einem prachtvollen Schnurrbart zu sehen war und die derzeit auf der Flucht vor der Justiz ist. Besonders eine Frage wird inzwischen politisch debattiert. Hat die Ampelmehrheit mit dem Selbstbestimmungsgesetz ein Gesetz verabschiedet, das uns hilflos macht gegenüber einem trollenden Neonazi? Darüber spreche ich jetzt mit einer Expertin, auf die ich mich auch deshalb freue, weil ich ihr bisher nur auf X begegnet war, wo sie nun aber nicht mehr ist. Sie ist Verfassungsrechtlerin an der Europa-Universität Flensburg und war auch als Sachverständige in der Anhörung zum Selbstbestimmungsgesetz zu hören. Herzlich willkommen, Professor Dr. Anna-Katharina Mangold.
Vielen Dank.
Ja, es ist Posturlaubszeit. Wir müssen also ein bisschen den Fall rekapitulieren, falls jemand mit Sonnenbrand gerade wieder ins Büro zurückgekommen ist und gar nicht weiß, worüber wir reden. Svenja Liebig ist für rechtsextremistische Aktivitäten in Halle berüchtigt. Frau Liebig wurde zuletzt zu 18 Monaten Haft verurteilt wegen Volksverhetzung und sollte die Haft antreten. Derzeit ist Liebig aber auf der Flucht und kokettiert damit, sich nach Russland abgesetzt zu haben. Wo sie genau ist, weiß man aber nicht. Im Grunde hat Liebig dem Staat damit vorerst ein Problem abgenommen, nämlich die heikle Frage, in welches Gefängnis die Person soll. Denn Maler Svenja Liebig heißt so, weil sie nach dem in Ampelzeiten geschaffenen Selbstbestimmungsgesetz ihren Geschlechtseintrag ändern ließ. Das Gesetz war von Beginn an hart umstritten. Ziel des Gesetzes ausdrücklich das Recht jeder Person auf Achtung und respektvolle Behandlung in Bezug auf die Geschlechtsidentität zu verwirklichen. Und der Weg? Eine einfache Erklärung gegenüber dem Standesamt. Eine Prüfung ist hier nicht vorgesehen. Früh hatten Kritiker deshalb gewarnt, das eröffne Übeltätern den Weg in Einrichtungen, die nur für Frauen vorgesehen sind, wie etwa ein Frauengefängnis. Und jetzt scheint sich genau dieses Szenario zu bewahrheiten. Natürlich ist auch viel Kulturkampfgetöse im Spiel, denn Geschlechteridentitäten jenseits von Frau und Mann sorgen verlässlich für unbändige Wut im rechten und ganz rechten Spektrum. Liebig selbst verhöhnt derzeit mit KI-Bildchen die Justiz, kündigte etwa Haftantritt in der Frauen-JVA Chemnitz an. Dort sitzen übrigens auch Beate Zschäpe und Linksextremistin Lina E. von der Hammerbande. Das ist aber noch gar nicht abschließend geklärt. Der letzte Stand ist, dass die JVA sagte, das würde dann erst einmal geprüft. Davor hat allerdings die Staatsanwaltschaft die Hafteinladung ins Frauengefängnis veröffentlicht. Also auch dort ein bisschen viele Misstöne und Dissonanzen. Frau Professor Mangold, haben Sie denn mit so einem Fall wie Liebig gerechnet?
Offen gestanden, absolut. Denn die Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz war ja schon von starken Tönen aller Seiten begleitet. Das kann man nicht anders sagen. Also ich habe selbst selten einen Gesetzgebungsprozess erlebt, der so umstritten war, in dem so viele Menschen auch Anteil genommen haben, in dem das so aktiv in den Medien begleitet worden ist. Und damals ist diskutiert worden, dass es Möglichkeiten gäbe, dieses Gesetz lächerlich zu machen, letztlich das Bedürfnis queerer Menschen lächerlich zu machen. Und ich habe damit total gerechnet, insbesondere auch aus anderen Erfahrungen, also schon bevor das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft getreten ist oder überhaupt verhandelt wurde, musste ja die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur dritten Option umgesetzt werden, 2017. Das war dann 2018 das Gesetzgebungsverfahren. Und dort hatte zum Beispiel die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch in der Anhörung gesagt, in den Niederlanden gäbe es ja einen Mann, der hätte ein jüngeres Altersempfinden und deswegen wolle er sein Alter verjüngen lassen. Das war auch ein Rechtsextremer. Und diese Verunglimpfung des aus meiner Sicht höchst berechtigten Anliegens queerer Menschen, in ihrem So-Sein anerkannt zu werden, durch Rechtsextreme, die Tatsache, dass Rechtsextreme, die gegen queere Menschen agieren, das war also vollkommen klar. Und deswegen habe ich stark damit gerechnet, dass irgendetwas in dieser Art passieren würde.
Ja, diese Missbrauchsszenarien, sagten Sie, wurden im Vorwege debattiert. Sie sprachen jetzt von den missbräuchlichen sozusagen Vorgehensweisen von Rechtsextremen, die sich gegen letztendlich Queere richten. Vorher war aber ja auch debattiert worden, dass jetzt irgendwie so einfach ein Mann sich zur Frau umdeklarieren könnte, um dann sozusagen in welche Schwimmbäder zu gehen und sowas. Solche Szenarien waren ja dabei. Und Sie haben aber in der Stellungnahme sich gegen ein Prüfrecht für Standesämter ausgesprochen, und zwar so weitgehend, wenn ich es richtig wiedergebe, dass es nicht mal in der Gesetzesbegründung sozusagen angelegt sein darf, dass in Fällen offensichtlichen Missbrauchs ein Standesamt eben sagen kann, nee, Freundchen, so nicht. Ist das richtig? Würden Sie daran festhalten?
Daran halte ich fest, und vielleicht darf ich in einem juristischen Podcast etwas juristisch argumentieren.
Bitte.
Das Argument, das ich hier entwickle, ist folgendes. Aus meiner Sicht ist es schon ganz grundlegend falsch, dass der Staat eine One-Size-Fits-All-Lösung für den rechtlichen Geschlechtseintrag wählt. Das heißt, wir haben Regelungsbedarfe in Gefängnissen, in Schulen, wir haben Regelungsbedarfe in Aufsichtsräten, wo es ja so von Aktiengesellschaften eine Vorschrift gibt, dass eben Frauen und Männer in einem bestimmten Prozentsatz vertreten sein müssen. Die Frage, wie in diesen Rechtsgebieten geschlechtliche Zuordnung für die Zwecke dieser konkreten Bereiche vorzunehmen ist, hat sich schon lange gestellt. Und sie hat sich gestellt auch schon bevor das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft getreten ist. Seit 45 Jahren können Menschen ihren Geschlechtseintrag ändern. Da trat nämlich 1980 das Transsexuellengesetz in Kraft. Wir haben seit 2011 eine bundesverfassungsgerichtliche Entscheidung, die diesen Änderung des Geschlechtseintrags nicht mehr an eine Operation gebunden hat. Weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dieser Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, den der Staat verlangt, damit Menschen ihren rechtlichen Geschlechtseintrag ändern dürfen, das ist vollkommen unverhältnismäßig. Und mindestens seit 2011 haben wir also die Situation, dass es Menschen gibt, die einen von ihrem körperlichen Erscheinungsbild auseinanderfallenden rechtlichen Geschlechtseintrag haben. Dieses Problem ist dann 2013 gab es auch die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag gänzlich offen zu lassen. Also seit 2013 existiert schon das Problem, was macht man mit Menschen, die überhaupt keinen rechtlichen Geschlechtseintrag haben? Und seit 2019 in Kraft getreten, gibt es jetzt die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag divers zu haben. All das ist vor dem Selbstbestimmungsgesetz passiert. Diese vier Kategorien im rechtlichen Geschlechtseintrag gibt es also schon jetzt länger. Und selbst wenn man am Selbstbestimmungsgesetz etwas ändern wollte, müsste in allen Bereichen, in denen es darauf ankommt, immer noch die Frage aufgeworfen werden, welchen Aussagewert dieser rechtliche Geschlechtseintrag eigentlich hat. Ich persönlich bin der Auffassung, dass der gar nicht gerechtfertigt werden kann, weil er in dieser Unspezifizität, nämlich nicht bezogen auf eine konkrete Rechtsfrage, etwa Zuordnung im Gefängnis, wie bei Liebig, oder ist das ein Mann, ist das eine Frau für die Zwecke des Aktiengesetzes, Paragraph 96, da ist das überhaupt nicht aussagekräftig. Was hilft uns das? Ja? Und ich denke, aus grundrechtlicher Perspektive ist klar, Verhältnismäßigkeit bedeutet, dass der mildeste Eingriff gewählt werden muss. Und der ist, eine konkrete Regelung in dem Rechtsgebiet zu treffen, wo es drauf ankommt. Und in allen anderen Rechtsgebieten, wo es nicht auf den Geschlechtseintrag ankommt, ihn auch zu unterlassen. Denn dort, wo keine Regelung zu treffen ist, dort ist sie zu unterlassen. Das ist das liberale Prinzip der Grundrechte. Und im Straßenverkehrsrecht etwa brauchen wir typischerweise überhaupt keinen Geschlechtseintrag. Warum haben wir also eine One-Size-Fits-All-Lösung? Und das ist eher das aus meiner Sicht, was hier als Problem angesprochen ist. Also das Problem liegt überhaupt nicht beim Selbstbestimmungsgesetz, sondern bei der Weite, die da erfasst werden soll von unterschiedlichen Konstellationen.
Okay, mit dem Liberalismus öffnen Sie natürlich mein Herz in gewisser Weise. Aber in gewisser Weise gibt es ja dennoch einen Shift sozusagen, weil die Entscheidung jetzt woanders liegt. Also wenn man jetzt sagt, die Standesämter sollen das nicht prüfen, was jetzt stimmt und was nicht stimmt, was ja wofür viel spricht, da haben Sie ja gute Argumente genannt. Aber jetzt muss es dann ja jemand anders machen, in diesem Fall zum Beispiel die JVA. Meinen Sie denn jetzt, es müsste der Gesetzgeber tätig werden, um all diesen Behörden Regularien an die Hand zu geben, oder sollen die das einfach selbst entscheiden können, und haben sie dafür überhaupt die Kompetenz und haben sie das Vertrauen in all diese Stellen, insbesondere in JVAs, da immer die richtige Entscheidung zu treffen?
Also grundsätzlich gilt, dass ja ein Gefängnisaufenthalt, Strafvollzug, der schärfste Eingriff in Grundrechte ist, den wir eigentlich in unserem liberalen Staat kennen. Und nach allgemeiner Grundrechtslehre gilt hier immer der Vorbehalt des Gesetzes. Also alles, was hier geregelt werden muss, muss auch gesetzlich geregelt werden. Und aus meiner Sicht ist es eher, sagen wir, überraschend, wie wenige Bundesstaaten, Bundesländer im Moment eine Regelung dieser geltenden Situation getroffen haben, dass wir überhaupt vier rechtliche Geschlechtseinträge haben. Und zwar unabhängig von der Frage, wie diese zugeordnet werden, von wem sie zugeordnet werden, wem gegenüber sie erklärt werden. Ja, wir haben vier rechtliche Geschlechtseinträge und damit muss jedes Gefängnis umgehen.
Können Sie die noch mal kurz aufzählen, die vier Einträge, für diejenigen, die es nicht wissen, mich eingeschlossen?
Gut, also traditionell männlich-weiblich. Ja. Dann gibt es seit 2013 den offenen gelassenen Geschlechtseintrag. Mhm. Und seit 2019 die Kategorie divers.
Ja.
Das sind also die vier Möglichkeiten, die im rechtlichen Personenstand jetzt im Moment anerkannt werden und die sich in unterschiedlichem Maße auf körperliche Zustände der betroffenen Personen beziehen. Und dafür muss Regelung getroffen werden. Also das ist schon eine Vielfalt, die wir haben. Der Körper kann dazu passen, er kann aber auch nicht dazu passen. Was ist überhaupt, wenn man keinen Geschlechtseintrag hat? Wie wird dann irgendwas bestimmt? Was ist, wenn eine Person den Eintrag divers hat? Was wird dann irgendwie zugeordnet? Nicht? Also wir haben gerade im Strafvollzug in ganz vielen Bundesländern nach wie vor in den Strafvollzugsgesetzen eine binäre Vorstellung von männlich und weiblich. Mhm. Und das ist eigentlich das Problem.
Okay, das heißt, da machen Sie ein Regulierungsdefizit aus. Jetzt kann man aber ja auch den Standpunkt vertreten, und in der Union wird das ja weiträumig gemacht. Unter anderem Herr Drombitz hatte sich geäußert und hat gesagt, das Selbstbestimmungsgesetz erlaubt jetzt hier so einem Einer Liebig uns auf der Nase herumzutanzen. Wir müssen das anpassen, wir müssen den Missbrauch einschränken. Ist da nicht auch was dran?
Ich sehe nicht, was daran sein sollte. Denn nehmen wir an, was ja vielleicht der Vorschlag ist, der dann im Hintergrund ist, tatsächlich das Standesamt würde irgendwelche Formen von Ermittlungsmaßnahmen ergreifen. Da müssen wir natürlich, weil das höchst intime Daten betrifft, auf jeden Fall gesetzliche Grundlagen schaffen, die ihn unter strengsten grundrechtlichen Vorgaben überhaupt nur eingehalten werden können. Und was soll also wie eine Standesbeamtin, ein Standesbeamter da eruieren? Wie die körperliche Beschaffenheit der Person ist. Das ist doch total abwegig. Das ist deswegen abwegig, weil wir hier eine ganz allgemeine Regelung haben, nämlich Personenstand, die für alle Rechtsverhältnisse im Moment gilt, während die Gefahreneinschätzung, die die Grundlage der Zuweisung im Strafvollzug ist, ohnehin noch einmal gesondert getroffen werden muss. Und dann ist es doch viel einsichtiger aus grundrechtlicher Perspektive nochmal immer der Grundsatz des mildesten Mittels, dass die Personen, die von deutschen Gerichten verurteilt worden sind und ins Gefängnis müssen, dass die vielleicht untersucht werden nach dann wiederum verhältnismäßigen gesetzlichen Vorgaben, wenn sie zugeordnet werden müssen. Aber doch nicht alle Menschen, die zum Standesamt gehen. Das ist doch abwegig.
Jetzt sind wir ein Jura-Podcast und wir haben auch juristisch debattiert, aber wir wollen ja nicht so tun, als bestünde alles nur aus Subsumption, sondern ein bisschen auch die Auswirkungen von Gesetzen betrachten. Muten wir mit dem Selbstbestimmungsgesetz den Menschen nicht doch einiges zu? Wir haben ja jetzt nicht nur den Fall Liebig, was die JVA angeht, sondern wir haben auch Missgender-Fälle gehabt, wo zum Beispiel Portale wie News verurteilt wurden, weil sie absichtsvoll gemissgendert haben, aus ihrer politischen Agenda heraus. Es gab aber auch den Fall Reichelt jetzt, der Liebig missgendern durfte, hat das Landgericht Berlin II entschieden und gesagt, grob wiedergegeben, das sei ja Meinungsfreiheit, das war Kritik an der Ampel und ihrer Regulierung. Es gibt also eine Menge, ja, differenzieren, streiten und aushalten, und Leute, die es oberflächlich betrachten, sagen so, mein Gott, das ist jetzt alles für dieses rot-grüne Queer-Projekt, musste das denn sein? Halten Sie das unterm Strich für eine gute Entwicklung für unsere Gesellschaft? Ist das so ein Schmerz, durch den wir jetzt durch müssen? Oder muss man vielleicht auch sagen, so, das ist ganz schön viel, was wir da zumuten und den Kulturkampf insofern auch ein bisschen verschärfen?
Dass es Streit gibt über diese Fragen, das ist offensichtlich. Dass es nicht einfach ist für Menschen oder dass es ein Triggerpunkt ist, wie in der soziologischen Forschung gezeigt worden ist, für viele Menschen in der Gesellschaft, das ist auch klar. Dass es auch zu einem Triggerpunkt gemacht wird von Medien, aber auch von der Politik, das beobachte ich. Und hier möchte ich Folgendes zu bedenken geben, wiederum aus einer grundrechtlichen Perspektive. Grundrechte sind nicht wichtig für Mehrheiten. Mehrheiten können politische Verhältnisse ändern. Mehrheiten können in Wahlen obsiegen und dann ihr politisches Programm durchziehen. Grundrechte sind wichtig für Minderheiten. Und die deutschen Grundrechte in besonderem aus unserer geschichtlichen Verantwortung führen uns vor Augen, wie wichtig es ist, dass gerade Minderheiten geschützt werden vor Normalitätserwartungen, Anforderungen an Assimilation durch die Mehrheit. Und das ist, was ich hier sehe, dass eben auf Kosten einer Minderheit, einer kleinen Minderheit vielleicht auch, wo es aber jeweils um einzelne Menschen und deren Menschenrechte geht, dass hier Politik gemacht wird. Und deswegen überzeugt mich das Argument nicht, diese Menschen sollten doch jetzt mal zurückstehen und in ihrem Anspruch auf Anerkennung ihres geschlechtlichen So-Seins zurückstehen, damit sich die Mehrheit so ein bisschen gemütlicher einrichten kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich schon verwundert bin über solches Framing. Das ist ja nicht, wie wir in der Demokratie eigentlich lernen. In der Demokratie lernen wir, indem wir es anders als illiberale Staaten ermöglichen, dass eben auch Minderheiten ihre Positionen verdeutlichen. Das ist hier passiert. Und vielleicht ist es auch gut, in Erinnerung zu rufen, dass wir in dieser Situation sind, weil das Bundesverfassungsgericht in einer wirklich nahezu endlosen Reihe erfolgreicher Verfassungsbeschwerden der Gesetzgebung immer wieder gesagt hat, so Leute geht's nicht. Das sind schwere und schwerste Grundrechtseingriffe. Und da werden wir nicht hinter zurückkommen. Das Selbstbestimmungsgesetz ist, würde ich sagen, eigentlich noch ein Schritt hinter dem, was das Bundesverfassungsgericht nahegelegt hat 2017. In der Entscheidung zur dritten Option. Dort hat das Verfassungsgericht an zwei Stellen gesagt, dass der Staat auch gänzlich auf den rechtlichen Geschlechtseintrag verzichten könnte. Und das scheint mir doch ein Wink mit dem Zaunpfahl im Sinne, wie ich es vorhin geschildert habe, einer liberalen Interpretation, doch nochmal die Grundfrage aufzuwerfen. Warum erheben wir in dieser Allgemeinheit den Geschlechtseintrag und nicht nur dort, wo wir ihn wirklich brauchen?
Ich glaube, da haben wir auch noch einen weiten Schritt, was die gesellschaftliche Entwicklung angeht. Wenn ich mir überlege, bei wie viel Anmeldungen zu irgendwelchen Veranstaltungen ich immer wieder gezwungen werde zu sagen, ob ich Frau oder Mann bin, da gibt es dann übrigens meistens keine weiteren Optionen, und mich dann auch frage, warum eigentlich? Zum Schluss noch die Frage, wie sehr hoffen Sie denn, dass die JVA Liebig in den Männerknast steckt?
Dazu kann ich Folgendes sagen. Verfassungsrechtlerin gucke ich mir verfassungsrechtlichen Fragen an. Als rechtliche Geschlechterforscherin gucke ich mir das Selbstbestimmungsgesetz an. Über den konkreten Fall Liebig eine Gefahrenprognose zu erstellen, ohne Kenntnis der Person, wir sind uns wenig überraschend nicht persönlich bekannt, kann ich einfach schlicht überhaupt nicht sagen. Das ist die Aufgabe der konkreten Vollzugsbehörden. Diese Person ist nun verurteilt wegen Volksverhetzung, Beleidigung, wenn ich es recht sehe. Wahrscheinlich in schweren Fällen, sonst würden keine 18 Monate zusammenkommen. Ich habe nichts gelesen darüber, dass diese Person vorher wegen sexueller Übergriffe etwa schon mal verurteilt worden ist oder auch körperlicher Übergriffe, überhaupt Gewalttaten. Ich habe nichts darüber gefunden. Ja, also das sind natürlich alles Elemente, die bei einer Gefahrenprognose zu berücksichtigen sind. Und hier gilt es zunächst einmal, dass, so paradox es vielleicht klingen mag, dass ich auch einer verurteilten rechtsextremen Person nicht erstmal ad hoc zuschreiben würde, dass sie auf jeden Fall andere Menschen vergewaltigen wird. Mhm. Ja. Und das ist ja das Spiel, um das es hier geht. Aber ich glaube, das ist einfach, was hier deutlich wird, dass wir in solchen Fällen konkrete Prognosen über die Gefährlichkeit der Haftsituation erstellen müssen, und zwar einerseits für die Insassen, die anderen, also die Mithäftlinge, andererseits aber auch für die Gefährdetheit der Person, die da in die Haftanstalt aufgenommen wird. Und das ist vielleicht doch noch etwas, was wir uns in dieser ganzen Debatte vor Augen führen müssen. Die Personen, die in Wahrheit gefährdet sind, sind die Transpersonen, die ins Gefängnis kommen, weil natürlich dort es auch bestimmte hegemoniale Vorstellungen von Geschlechtlichkeit gibt, nicht so vielleicht geneigt sind, dann diese Transidentitäten anzunehmen. Und dass das nun hier in diesem Fall einer queere Menschen eigentlich lächerlich machen wollenden neonazistischen Person so diskutabel wird, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich Frau Liebig dankbar dafür, dass sie diese Situation geschaffen hat, weil sie ermöglicht, auf Regulierungsdefizite hinzuweisen.
Ja, so kann man es wahrscheinlich auch sehen. Ich bin Frau Liebig vor allen Dingen dankbar, wenn sie wieder auftaucht und dann in einen Knast kommt, egal in welchen. Aber erst einmal vielen Dank, Frau Professor Mangold, für diese differenzierten und interessanten Einblicke. Ganz vielen Dank für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank auch Ihnen.
So, Pia, wir müssen jetzt über den Sommer sprechen. Da ist ja ein bisschen was passiert. Hast du eigentlich irgendwas mitbekommen?
Also ich habe ja gearbeitet, was offensichtlich dann zum Vorteil aller Hörerinnen und Hörer ist, denn dann kann ich jetzt damit loslegen, das Wichtigste noch mal kurz nachzuholen, was ihr auch nach dem Sommer noch wissen solltet. Natürlich mit ein bisschen Fokus auf die Jurabubble. Aber Jurabubble hin oder her, es war das Thema des Sommers. Frauke Brosius-Gersdorf ist raus. Die schwarz-rote Koalition geht jetzt grillen, um sich davon zu erholen. Und Doris König und der arme Josef Christ sind immer noch im Dienst. Also, jetzt hatte Frauke Brosius-Gersdorf fast einen so coolen Nickname wie Ruth Bader Ginsburg. Da war es dann auch schon wieder vorbei. Am 7. August erklärte sie, nicht mehr für den Posten am Bundesverfassungsgericht zur Verfügung zu stehen. FBG, von der SPD nominiert, hat es damit begründet, dass ihr aus der CDU-CSU-Fraktion deutlich signalisiert worden war, dass man sie nicht wählen würde. Sie hat aber auch gesagt, dass sie die ebenfalls nominierten Günther Spinner und Ann-Kathrin Kaufold schützen wolle. Wir erinnern uns an den Eklat, da wart ihr wahrscheinlich alle noch nicht in der Hängematte. Die Wahl der drei Richterinnen und Richter für das höchste deutsche Gericht war Anfang Juli im Bundestag kurzfristig von der Tagesordnung genommen worden, weil Fraktionschef Jens Spahn von der CDU seine Fraktion nicht in den Griff kriegte. Angeblich plötzlich kriegte er die notwendigen Stimmen für die Kandidatin, die eigentlich im Richterwahlausschuss ja schon abgestimmt war, nicht mehr zusammen. Als Grund für diese Ablehnung in der Union wurden unter anderem Äußerungen von Brosius-Gersdorf zum Schwangerschaftsabbruch angeführt. FBG selbst dagegen sprach in ihrer Abschiedsnachricht von einer in sozialen Netzwerken organisierten und zum Teil KI-generierten Desinformations- und Diffamierungskampagne gegen sie, die sich zum Parlament Bahn gebrochen habe. Ich glaube, wir diskutieren das nicht mehr aus. Manchmal war ich auch ganz froh, dass wir Sachen nicht ausdiskutieren müssen im Podcast, weil wir in der Sommerpause waren. To be fair, Neben dieser Kampagne, die jetzt die einen sehen, die anderen nicht, gab es auch noch den sogenannten Plagiatsjäger. Also das ist dieser Österreicher Stefan Weber, der sich mit Fragen zur Dissertation der Staatsrechtlerin zu Wort gemeldet hatte, und zwar ganz zufällig am Abend vor der Wahl. Mittlerweile hat FBG ihn aufgefordert, es zu unterlassen, zu behaupten, dass sich in ihrer Dissertation plagiierte oder mit ihrem Mann gemeinsam verfasste, man weiß es nicht ganz so genau, Passagen finden. Der Weber hält daran aber bis heute fest. Also das wird jetzt wohl vor Gericht gehen. Jedenfalls nach diesem ganzen Tamtam diskutierten ja alle darüber, ob man das Wahlverfahren für Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts anders aufstellen muss. Bisher sieht nichts danach aus, als ob das jetzt irgendwie akut passieren würde. Politisch folgte aber eine gepflegte Koalitionskrise. Und da, glaube ich, kann man sagen, dass Frauke Bosius-Gerstus mit ihrem Rückzug den einzig denkbaren Weg gewählt hat. Sonst wären die beiden Parteien da nicht mehr rausgekommen. Vor allem nicht die SPD, gesichtswarnt, die Frauke Bosius-Gerstus ja nominiert hatte. Einen neuen Vorschlag fürs Bundesverfassungsgericht, denn darum geht's ja eigentlich am Ende, wir brauchen neue Richterinnen und Richter fürs Bundesverfassungsgericht, gibt es jetzt offenbar. Am 21. August hat die SPD mitgeteilt, es gebe einen neuen Namen, also einen Vorschlag von der SPD, hat diesen Namen dieses Mal aber nicht genannt. Das fanden jetzt auch nicht alle so super irgendwie. Wenn man schon etwas nicht nennen will, dann sagt man es vielleicht auch gar nicht, aber egal. Dieser Vorschlag müsste ja jedenfalls bei einer neuen Wahl bei diesem Mal auch mal sicher die nötige Zweidrittelmehrheit kriegen. Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob die Teambuilding-Maßnahmen beim Gericht von CDU, CSU und SPD in Würzburg in der vergangenen Woche dafür gereicht haben. Die Zeit drängt, muss man sagen. Die Amtszeit von Josef Christ ist schon Ende November vergangenen Jahres abgelaufen. Doris König ist eigentlich seit dem 30.06. raus. Und Ulrich Meidowski hätte noch ein knappes Jahr, ist aber erkrankt. Also das Bundesverfassungsgericht ist wirklich unterbesetzt. Man kann auch damit rechnen, dass die, wenn sich das jetzt noch weiter verzögert, sich wahrscheinlich auch wieder selbst einschalten mit Vorschlägen, haben sie ja auch schon. Dann gibt's noch den neuen Ersatzwahlmechanismus, der greifen könnte. Das heißt, das Wahlrecht kann auf den Bundesrat übergehen. Das kann alles echt keiner wollen. Dieses Mal sollte die Einigung wirklich klappen. Bisher ist jedenfalls nur die Rede von einer neuen Kandidatin. Das würde heißen, dass es bei Spinner, also bei Günther Spinner und bei Ann-Kathrin Kaufhold bleiben würde. Dieses Paket würde also nicht wieder aufgeschnürt. Ganz safe ist es, glaube ich, nicht. Es wurde nicht mehr so richtig medial ausdiskutiert, aber Grüne und Linke, die ja gebraucht werden für die Abstimmung, haben das wohl rundweg abgelehnt, nochmal komplett alles aufzumachen. Bisher kennt wohl selbst die Union den neuen Vorschlag der SPD nicht, nach allem, was ich gehört habe. Erst hieß es, es sei eine prominente SPD-Frau. Dann gab es allgemeine Spekulationen, ob es Katharina Barley sein könnte, die ehemalige Justizministerin von der SPD. Die wurden aber sehr schnell vom Tisch gewischt. Mir ist zwischenzeitlich aus sehr gut informierten Quellen zu Ohren gekommen, es gehe wohl um eine amtierende Bundesrichterin. Aber alles nur Gerüchte, nichts Genaues weiß man nicht. Offenbar gab es jetzt erst in dieser Woche Gespräche darüber im Koalitionsausschuss. Rausgedrungen ist dazu nichts. Erste Wahlmöglichkeit wäre in der kommenden Woche. Aber Friedrich Merz, schon wieder im Sommerinterview mit dem ZDF, hat von im Herbst gesprochen. Ich glaube, das könnte noch etwas dauern. Unwahrscheinlich, dass da nächste Woche schon was kommt.
Vermutlich. Aber im Sommerinterview ist eine Weile her, ne? Weil er war gestern ja auf Sendung nach dem Koalitionsausschuss und sagte, ich habe das noch irgendwie mir mitgetippt, man werde das zügig erneut auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestags setzen und gehe davon aus, dass es eine schnelle Einigung gibt und dass die Wahl in Kürze stattfinden kann. Klang also irgendwie ganz
sehr gut. Das klingt tatsächlich
munter.
Schon mal besser. Okay. Mhm.
Und es ist auch nicht so, dass Baas oder Klingbeil, die neben ihm saßen, ihm da jetzt ins Wort gegriffen wären, sondern ich glaube, die wissen jetzt auch, was die Stunde geschlagen hat. Ne? Ich meine, diese Baas-Bullshit-Kampagne haben sie auch schnell abgeräumt. Insofern, ich bin zuversichtlich, dass es klappt.
Naja, und wenn es tatsächlich eine Bundesrichterin wäre, wie gesagt, alles nur Gerüchte, die ich da gehört habe, dann spricht natürlich auch wirklich viel dafür, dass das eine total konsensfähige Kandidatin ist. Denn BundesrichterInnen äußern sich ja in aller Regel in der Öffentlichkeit zu irgendwelchen Themen, die sie potenziell befangen machen könnten, gar nicht. Insofern, ja, vielleicht wird es dann in der Tat schnell abgeräumt.
Es gibt ein von dem Beck aktuell Autoren als historisch bezeichnetes Gutachten zu Klimaklagen, geschrieben vom Internationalen Gerichtshof im Auftrag der UN-Generalversammlung, angestoßen von Vanuatu. Und darum müssen wir kurz sprechen.
Das war aber auch ein schwieriger Satz.
Ja, das Ganze ist passiert im Juli und da sind ein paar interessante Fragen, die auch jetzt gerade wieder aktualisiert wurden. Es geht nämlich um die Frage, inwiefern es völkerrechtliche Schutzpflichten von Staaten gegenüber anderen Staaten gibt und gegenüber künftigen Generationen aus dem Völkerrecht. Und die Frage, ob es Rechtsfolgen gibt, wenn da nun etwas getan oder unterlassen wurde, was dem Klimawandel irgendwie entgegenstehen könnte, also dem bremsen könnte. Geklagt haben insbesondere Small Island Developing States. Und da habe ich natürlich jetzt eine besonders gute Verknüpfung zu, denn ich habe meinen Urlaub unter anderem auf Cabo Verde verbracht, den kapverdischen Inseln. Und die zählen auch zu diesen Small Island Developing States.
Und die sich wodurch auszeichnen?
bestimmte Größe und einen bestimmten Entwicklungsgrad, nämlich einen geringen. Das heißt, dort herrscht viel Armut. Das kann ich für Cabo Verde auch bestätigen. Und eine große, große Abhängigkeit von, ja, meistens Fischerei und auch Tourismus. Und das ist bei Cabo Verde so. Das ist aber auch bei Vanuatu so und bei einem anderen Inselstaat, von dem wir jetzt gleich noch sprechen werden, der nämlich jetzt ganz, ganz aktuell klagen möchte. Also kurzum, das sind besonders betroffene Staaten, die eben nicht viel haben, aber vor allen Dingen von Wasser umgeben sind, was schlecht ist, wenn die Meeresspiegel steigen. Und das ist so ein bisschen die klimapolitische Gemengelage. So, und der EuGH hat jetzt eine Antwort gegeben. Und ich will mal zitieren den Präsidenten des Internationalen Gerichtshofs, Yuji Iwasawa. Ich habe den Namen wahrscheinlich gerade ganz schlimm verhunzt, aber damit müsst ihr jetzt leben. Er sagte, das Versäumnis eines Staates, geeignete Maßnahmen zum Schutz des Klimasystems zu ergreifen, kann eine völkerrechtswidrige Handlung darstellen. Rechtsfolgen können dann sein Wiedergutmachung und das kann zum Beispiel sein Ersatz für entstandene Schäden. So, der aktuelle Fall, der uns jetzt zu dieser Sache beschäftigt, weswegen dieses die Klimagutachten aus dem Juli auch nochmal aktueller wird, wenn es nicht schon ohnehin historisch ist. 4 Indonesier von der Insel Pari klagen gerade gegen den Zementkonzern Holcim, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, das ist in der Schweiz ein Unternehmen und Zement wissen manche vielleicht nicht, aber es ist also eine sehr schmutzige Angelegenheit, was Klima angeht. Und die wollen 14.000 Schweizer Franken haben, das ist natürlich ein symbolischer Wert. Die wollen vor allen Dingen erstmal natürlich ein Urteil haben, dass es überhaupt eine Ersatzpflicht gibt. Es soll nämlich eine Mitverantwortung dieses Unternehmens geben für Überschwemmungen, die es auf der Insel gab. Man befürchtet, dass 2050 also ganze Teile von Pari oder weite Teile von Pari schlicht weg sind. Die 4 Kläger verlangen nun eine Entschädigung für Einnahmeausfälle. Und das ist vor allen Dingen so Gästehausbetreiber und Fischer. Und sie wollen eine Reduzierung von Holcims Emissionen sowie die Finanzierung von Schutzmaßnahmen auf Pari. So, das erinnern wir alle natürlich sehr gut. Wir haben nämlich ja auch schon hier im Podcast gesprochen über peruanische Bauern, die gegen RWE geklagt haben vor dem Oberlandesgericht Hamm. Und wir haben hier auch schon über den EGMR gesprochen, der 2024 ein Urteil in Sachen Klimaseniorinnen gefällt haben. Da hatten nämlich Omas gegen die Schweiz geklagt. Und dort hat der EGMR entschieden, Schutz vor Klimawandel ist in 46 europäischen Staaten ein Menschenrecht. Und das können Verbände, nämlich zum Beispiel solche Omas, besonders leicht durchsetzen. Und Pia, weißt du noch, in welcher Folge wir darüber gesprochen haben?
Du wirst es mir bestimmt sofort mitteilen.
Es war die allererste.
Wirklich? Ach, verrückt. Okay, so, die wir natürlich nochmal in die Shownotes packen, ist ja klar.
Die packen wir in die Shownotes und auch damals hat man übrigens gesagt, das sei ein historisches Urteil. Hiermit also die kleine Ermahnung, nicht jedes Urteil ist historisch. Das kann es schon definitorisch nicht sein und auch wir verbieten uns jetzt dieses Adjektiv.
Also in der Flughöhe etwas niedriger als historisch, aber für die deutsche Jura-Bubble, also vor allem die Praktikerinnen und Praktiker unter euch, gar nicht unwichtig. Es gibt einen neuen Anlauf für neue Streitwertgrenzen an den Amtsgerichten. Das Bundeskabinett hat einen Entwurf des BMJV unter Stefanie Hubig verabschiedet, nachdem die Amtsgerichte künftig sogar bis 10.000 Euro Streitwert zuständig sein sollen. Außerdem sollen sie erste Instanz werden für Nachbarschaftsstreitigkeiten und die Landgerichte sollen ihrerseits Spezialzuständigkeiten bekommen. Konkret geht's für die Landgerichte ums Vergaberecht, um Streitigkeiten über Veröffentlichungen in der Presse und im Netz und um Medizinrecht, also Streitigkeiten wegen ärztlicher Behandlungen. In dem Entwurf heißt es zur Begründung, diese Verfahren seien besonders komplex und sollten deshalb an spezialisierte Richterinnen und Richter verwiesen werden. Neu ist die Idee nicht. Schon die Ampelregierung wollte einen höheren Zuständigkeit für die Amtsgerichte haben und wollte auch mehr Spezialisierung bei den Landgerichten. Das wollte damals Marco Buschmann. Der hat auch schon einen Entwurf vorgelegt, aber wir erinnern uns alle, die Ampelregierung ist zerbrochen. Diskontinuität, Entwurf über die Wupper. Und Buschmann wollte nur auf 8.000 Euro hochgehen. Und da hielt sich die Begeisterung der Anwaltschaft schon in Grenzen. Denn das heißt ja auch, dass die Leute sich bis zum Landgericht in viel mehr Fällen, also vor dem Amtsgericht, andersrum in viel mehr Fällen selber vertreten können. Also durch weniger notwendige anwaltliche Vertretung erwartet das BMJV jetzt knapp 15 Millionen weniger Anwaltsgebühren. Wir packen euch natürlich auch diesen Link in die Shownotes.
Auch darüber haben wir schon gesprochen. Wir sind allmählich in so einem Stadium, wo man nur alles schon mal irgendwie gesprochen hat und sich das Leben nur noch wiederholt. Aber so
das ist das nichts Gutes. Und vor allem unsere jungen Hörerinnen und Hörer, für die ist es doch trotzdem alles neu. Außerdem, du weißt selber, wie das ist mit dem Duracell-Hasenhirn. Man vergisst doch alles in unseren Zeiten von Instagram und TikTok sowieso nach einer halben Stunde wieder. Insofern, wir können die Sachen noch immer wieder neu aufwärmen und müssen das dann einfach nur das alte Skript in Teilen kopieren. Das ist doch auch schön.
So, und jetzt fragt man die jungen Leute, ob sie sich an den Duracell-Hasen erinnern. Naja, gut. Das mit den, den Kulturreferenzen, das üben wir noch. Wir kommen jetzt aber trotzdem zu was Neuem. Wir kommen zu einer Entscheidung, die bei mir für ein wenig Puls gesorgt hat, weil sie mich womöglich selbst betrifft. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein Vertrag über ein Online-Mentoring-Programm für 47.600 Euro nichtig sei, weil die behördliche Zulassung für diesen Fernunterricht fehlt.
Ja, kann ich ganz kurz fragen, wie oft machst du Coachings für 47.600 Euro, Hendrik?
Das tut jetzt hier nichts zur Sache. Ich glaube nicht, dass ihr euch aus dem Honorar jetzt hier rauswuseln könnt. Ja?
Also, man kann ja mal nachfragen.
Also Fernunterricht, das klingt schon irgendwie nach so Linoleum und beigen Wänden und sowas. Und da sind wir auch genau richtig. Es war also natürlich erstmal Großalarm in Anwaltland und wo sich sonst Quatschköpfe tummeln. Also vor allen Dingen natürlich LinkedIn. Und da wurde also gefragt, ist das jetzt...
Hast du gerade unsere Hörerschaft als Quatschköpfe bezeichnet?
Niemals. Also da wurde jetzt also gefragt, ist das jetzt the end of online coaching in Germany? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und ein anderer schrieb Paukenschlag aus Karlsruhe. Natürlich immer ist es ein Paukenschlag und dann noch Bomben-Emoji und Feuer-Emoji. Ja, das ist natürlich ein Problem, weil viele Leute jetzt natürlich dachten, Mist, jetzt muss ich für meine kleine Online-Beratung oder mein Training oder was auch immer ich hier gerade anbiete, irgendwo bürokratischen Quatsch machen und sonst muss ich irgendwelche Bußgelder zahlen. Ja, und das Problem ist tatsächlich in dieser BGH-Entscheidung erst einmal, dass es keineswegs eine Verbraucherentscheidung ist, sondern dieses Fernunterrichtsgesetz gilt eben auch bei solchen Coachings gegenüber Unternehmen, also zum Beispiel Vorständen, die man dann irgendwie vorbereitet für irgendwelche Auftritte.
Rein beispielhaft, ja.
Mhm. Rein beispielhaft, ja.
Mhm. Gegriffen.
Und ja, das Problem liegt auch an einer sehr weiten Definition von Fernunterricht nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz von 1976.
Wie ja, gesagt, so klingt's beige. Auch. Ja, da gab es auch den Duracell-Hasen vermutlich.
Mhm. Aber absolut. Ich glaube, das war 80er Jahre. Aber wir sind jedenfalls sehr, sehr weit weg von der Lebensrealität, in der Online-Coachings angeboten werden. Das Problem ist nun folgendes. In § 1 Absatz 1 von FernUSG steht drin, was Fernunterricht ist. Und dieser sei definiert als auf vertraglicher Grundlage erfolgende entgeltliche Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, bei der Lehrende und der Lernende ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt sind. Es gilt nur für Männer, wir sind in den 70er Jahren. Und der Lehrende den Lernerfolg überwacht. Das ist ein wichtiger Punkt, dieses Lernerfolg überwachen. So, da war nämlich das Problem, dass in diesem Fall, um den es dort ging, die Vertraglichkeiten vorsahen, die Möglichkeiten, damit auch das Recht, in den Online-Meetings per E-Mail oder in der Facebook-Gruppe Fragen zu stellen. Ja, und daran machte jetzt der BGH dieses Überwachen fest. Und die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten grenzte er vom immerhin noch individuellen Coaching ab. Das heißt also, wenn man sich mit einem zu zweit in einem Meeting trifft online und den dann trainiert, vorbereitet für bestimmte Auftritte oder sowas, was ja ein bisschen zu meinem Beritt zum Beispiel gehört, kann man argumentieren, dass man da raus ist, aber sobald es halt so ein bisschen verschult wirkt, eine Gruppe hat und auch solche Worte fallen wie Akademie, Lernerfolg, Hausaufgaben und dann eben solche Fragen gestellt werden können, dann kann das passieren, dass man plötzlich so eine Zulassung nach dem Fernunterrichtsgesetz braucht.
Und das ist ja nicht nur Behördenkram, sondern das kostet auch Geld, ne?
Das kostet Geld, ja. Und man muss sich dann eben zertifizieren lassen und ja, es ist Nervkram und klingt so typisch deutsch und hat deswegen für viel Aufregung gesorgt. Ich persönlich halte die Aufregung ein bisschen für übertrieben, weil wenn man sich da das anguckt, dann merkt man schon, dass da eben nicht jetzt bestimmte Dinge gemeint sind, wie jetzt einfach nur ein Training, was online stattfindet, weil man sich nicht zusammensetzen will in einem Raum. Aber es ist natürlich schon ein Rechtsrisiko, das würde ich schon sagen. Und da hilft dann nur, dass man in seiner Eigenbeschreibung solche Worte wie Akademie, Lernerfolg und Hausaufgaben möglichst verhindert und vermeidet, damit gar nicht dieser Eindruck entsteht. Man erteile da Fernunterricht nach dem Gesetz von 1976. Ja, sonst kann man nur auswandern. Aber da würde ich, wie gesagt, von so kleinen Inseln eher abraten, weil ab 2050 stehen die unter Wasser. Wie schüttelst du den Kopf? Was denn? Gefallen dir meine Querbezüge nicht?
Doch wunderschön. Ich hatte einfach nichts dazu beizutragen. So, komm, weitermachen.
So, das lassen wir alles drin.
Wie meinen?
Also einen habe ich noch, auch weil wir von Berg aktuell für die deutsche Sommerloch-Story gesorgt haben. Am 18. August haben wir über ein Urteil des OVG Münster berichtet. Das OVG hat eine Studienrätin dazu verurteilt, also im Eilverfahren, egal, zum Amtsarzt zu gehen und sich untersuchen zu lassen. Und zwar, Achtung, nach 15 Jahren Dienstunfähigkeit. Zum ersten Mal, wohlgemerkt.
Gut Ding will Weile haben.
Die Frau war tatsächlich seit 2009 krankgeschrieben und sie hat ich glaube, dann erstmals im Jahr 2025, 2024 eine Aufforderung bekommen, doch bitte mal zum Amtsarzt zu gehen. Was ja an sich schon einfach komplett absurd ist. Aber die Dame hat sich nicht gedacht, geilomat, ich bin 15 Jahre damit durchgekommen, ohne dass mich jemand untersucht hat. Sondern sie hat sich gedacht, da klage ich doch mal dagegen. Und zwar im Eilverfahren mit dem Argument, diese Untersuchungsanordnung sei nach so langer Zeit nicht mehr nachvollziehbar und deshalb unverhältnismäßig. Also wirklich, wir haben in der Morgenlage in der Redaktion gesessen und dann freuen sich schon immer alle vorab, weil ich dafür bekannt bin, dass ich ein schwieriges Verhältnis habe zu so Arbeitsverweigerungsthemen. Vielleicht könnte man auch sagen, dem Beamtentum insgesamt, Lehrerschaft, ich weiß es nicht genau.
Jedenfalls jetzt beleidigst du aber unsere Leute hier. Vorsicht, Vorsicht.
Natürlich,
das sind auch hart arbeitende Menschen.
Ich schätze alle
gemeint.
Fleißigen Beamtinnen und Beamten, genau, ja, anwesende HörerInnen immer ausgenommen sozusagen. Also der Trost an der Sache, die Frau hat immerhin verloren vom OVG Münster. Das OVG hat gesagt, es gibt keine Verwirkung einer Anordnung zur amtsärztlichen Untersuchung. Man muss erst mal auf die Idee kommen, eine Verwirkung anzuprüfen, wenn man 15 Jahre nicht zum Arzt musste. Also und das OVG hat dann auch gesagt, es sei vielmehr gerade hier zu prüfen, ob eine Wiederherstellung der Dienstfähigkeit innerhalb des gesetzlich vorgesehenen Prognosezeitraums, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, das sind 6 Monate, nicht 15 Jahre, denn überhaupt noch realistisch sein. Also schon da finde ich, man kann es sich nicht ausdenken. Es war natürlich eine tolle Sommerlauf-Story. Alle haben das aufgegriffen. Empörung garantiert, ist klar. Die hat ja die ganze Zeit volle Dienstbezüge bekommen. Und ist einfach noch nicht mal angeschrieben worden, dass sie sich doch bitte mal untersuchen lassen soll. In dem Fall bin ich also ausnahmsweise mal mit der Bild-Zeitung zusammen empört. Das passiert auch nicht alle Tage. Und dann haben auch tatsächlich einige Medien weiter recherchiert. Haben mal nachgefragt bei der zuständigen Schulministerin in NRW. Die Lehrerin stammt aus Duisburg. Und Frau Dorothee Feller von der CDU hat dann gesagt, sie sieht schon ein gravierendes Fehlverhalten innerhalb der Bezirksregierung Düsseldorf, aber kein systemisches Problem. Und man habe jetzt nachgefragt bei allen Bezirksregierungen, wie zur Ruhesetzungen wegen Dienstunfähigkeit bearbeitet und kontrolliert würden. Okay, well. Und meine Lieblingspointe bei der Sache: Die Bild-Zeitung hat dann noch herausgefunden, dass die Lehrerin während ihrer Krankschreibung einen Gründerpreis bekommen hat, weil sie nämlich eine Handcreme entwickelt hat. Und dafür gab es 5.000 Euro von der EU und, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, vom Land NRW, von dem sie sowieso 15 Jahre lang bezahlt wurde fürs Nichtstun. Also ganz ehrlich, schon wieder beim Erzählen, jetzt bin ich echt durch. Ich bin durch für diese Woche und völlig am Ende mit meinen Kräften. Ich kann nicht mehr.
Ich hoffe, dass wir sie auch wie so diesen Deutschlands dreisten Arbeitslosen dann immer wieder in irgendwelchen Stories erleben werden. Vielleicht, wer weiß, was sie als nächstes macht. Also
ja,
würde
das hoffe ich auch, dass da zumindest die Bild-Zeitung dranbleibt. So, ich bin durch mit meinen Kräften am Ende. Für diese Woche war es das. Ich bin für diese Woche raus. Hendrik, willst du der Welt noch irgendwas mitteilen?
Nur das Übliche. Wir empfangen natürlich gerne Lob, Feedback und auch Kritik oder auch Themenvorschläge. Die könnt ihr auch mal schicken an gerechtigkeit-loseblatt@nrw.de. Ihr findet uns auch auf den Socials. Und ja, ist noch was übrig? Pia,
natürlich,
hast du noch was?
Ich habe es so vermisst. Bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen.
Adios.